Hallo, herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja.
Hallo Lea. Schön, dich zu
ich
sehen.
Ich freue mich sehr. Schön ins Wort gefallen. Ja, auch schön, dich zu sehen. Ich freue mich sehr bei unserem Podcast, wo es darum geht, dass wir uns rantasten an die Perikope. Mhm. Wir sprechen heute über den 7. Sonntag nach Trinitatis. Wir sind also schon, ja, sind schon weit gekommen, finde ich, ja. In den Sonntagen nach Trinitatis, ja. Auch wenn es immer etwas länger dauert. Und der Wochenspruch, der steht im Epheserbrief 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und ich dachte, das ist irgendwie ein schöner Spruch, so wir als heilige Mitbürgerinnen. Ja. Und ich finde, Mitbürger oder Mitbürgerin sein, das hat was von Partizipation, mhm. Das hat etwas von Wertschätzung, mhm. Es hat etwas davon, es kommt auf dich an oder wenn du nicht da bist, dann fehlt etwas. Ja. Also es ist sehr, sehr wertgeschätzt, weil es so deutlich wird, dass wir wertvoll sind. Mhm. Und heilige Mitbürgerin oder heiliger Mitbürger und dann noch eine WG mit Gott. Das hat mir auch gut gefallen. Und Gottes Hausgenossen. Mhm. Also das sind irgendwie schöne Aussichten. Bellevue, habe ich so gedacht. Und wir sprechen heute über Johannes 6, die ersten 15 Verse. Das ist der Auftakt, wo Jesus Christus vorgestellt wird als Ich bin das Brot des Lebens. Also ein Ich-Bin-Wort. Und Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Und wir sprechen über eine Perikope, die in allen vier Evangelien vorkommt. Man könnte sogar fast sagen, sogar sechsmal, weil zweimal gibt es auch die Speisung der 4000 noch im Markus-Evangelium und Johannes-Evangelium. Also etwas, was allen Evangeliums-AutorInnen bekannt war und etwas, was ihnen ganz wichtig vorgekommen ist. Du wirst uns Johannes 6, die ersten 15 Verse, ich habe es gerade schon gesagt, vorlesen. Verrat uns gerne wie immer, nach welcher Übersetzung du das machst. Und dann bin ich gespannt auf unseren Austausch. Mhm.
Ja, ich habe mich für die neue Zürcher Übersetzung entschieden. Das ist, glaube ich, das erste Mal neue Zürcher in diesem Podcast. Mhm. Okay. Danach ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Tiberias in Galiläa. Viel Volk aber folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Passa war nah, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhebt und sieht, dass so viel Volk zu ihm kommt, sagt er zu Philippus, »Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese zu essen haben?« Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Er selbst wusste ja, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Brot für 200 Denar reicht nicht aus für sie, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll.« Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, »Ein Kind ist hier, das 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist das für so viele?« Jesus sprach, »Lasst die Menschen sich setzen.« An dem Ort war viel Gras. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen, die da saßen, aus, so viel sie wollten, ebenso von den Fischen. Als sie aber satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verloren geht. Sie sammelten sie ein und füllten 12 Körbe mit den Brocken, die von den 5 Gerstenbroten übrig blieben, nachdem sie gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun erkannte, dass sie kommen und ihn in ihre Gewalt bringen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.
Ja, danke schön. Letzte Woche, am 6. Sonntag nach Trinitatis, da ging es ja um eine Tauferinnerung, da ging es um die Auseinandersetzung nochmal mit Taufe, da hatten wir ja den Römertext, Römer 6. Mhm. Und der 7. Sonntag nach Trinitatis, da geht es nochmal um so eine Vertiefung oder eine Auseinandersetzung mit dem Abendmahl oder auf, zumindest auch mit diesen Gaben, Brot und Wein. Mhm. Und jetzt haben wir, das habe ich ja gerade schon gesagt, diese Speisung der sogenannten 5000, die in allen Evangelien vorkommt. Ein Unterschied im Johannesevangelium ist, dass Jesus Christus tatsächlich selber das austeilt. Man hat bei den anderen auch mal dieses Votum, gebt ihr ihnen zu essen? Und hier sind die Jünger erst so richtig beteiligt, wenn es dann wieder ums Einsammeln geht. Und vorher natürlich werden sie so angesprochen und getestet oder geprüft. Das ist ja so ein bisschen schwierig formuliert. Und man fragt sich, warum das so, so da hineingeschrieben worden ist oder warum das so aufgebaut ist. Und es ist wirklich so ein Evergreen, glaube ich, finde ich so als Prediger oder Predigerin. Also man, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch nicht einen der dieser Perikopen, die von der Speisung der 4.000 oder 5.000 erzählen, zum ersten Mal predigen, vermute ich, oder?
Nein.
Nein. Ja. Und ich glaube, so geht es vielen, also dass man immer mal wieder überlegen muss, oh, ich habe darüber schon gepredigt, was könnte ich jetzt mal irgendwie Neues noch entdecken und gibt der Text noch ein Geheimnis her, das ich noch nicht entdeckt hätte. Wo dockst du an? Vielleicht beende ich hier schon mal so ein bisschen Einleitungsfragen, dass sie gleich noch mal so ein bisschen mehr einstreuen. Mhm. Wo dockst du an?
Ja, das ist mir das erste Mal aufgefallen. Da steht, und das war wirklich für mich jetzt neu, da steht in Vers 4, das Passa war nahe. Und das Passafest ist ja ein Fest voller Speisen. Da wird wahnsinnig viel gegessen. Den ganzen Abend wird gegessen und da wird sich erzählt, wie Gott das Volk in die Freiheit geführt hat. Sein erwähltes Volk aus der Knechtschaft herausgeholt und große Wunder getan hat. Und so ein Passa-Seder ist so, ja, wahnsinnig genussvoll. Und auch natürlich tiefgehend. Also da ist, die Liturgie ist beeindruckend. Und ich finde es so interessant, dass Johannes hier offensichtlich das wichtig fand, dass es passanah war. Wir wissen ja, wenn wir uns ein bisschen auskennen, das ist also der Weg nach Jerusalem schon ans Kreuz. Da geht es jetzt schon hin. Ab Kapitel 13, glaube ich.
Ja, hier ist nochmal so ein Switch von Jerusalem nach Galiläa. Man weiß auch gar nicht, wie der stattgefunden hat. Genau. Und, aber das stimmt. Also jetzt ist nochmal Galiläa und dann geht es ja wieder Richtung Jerusalem. Ja,
ja, genau. Und es ist auch gar nicht, also es ist natürlich jetzt nicht nah, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt, also ist in Israel ohnehin alles sehr nah, das sind ja keine Entfernungen, sind ja überschaubar. Dieses, das Passa war nah, das ist mir sehr nah gegangen, weil mir das vorher noch nie so aufgefallen ist, dieses Fest der Befreiung, dieses Versprechen Gottes, ihr seid ein freies Volk, ich will, dass ihr auch frei bleibt, verbindet euch nicht mit anderen Göttern, ich bin der Einzige. So, das fand ich toll, dass die, und dieses Passa ist ja auch ein Fest, wo viel vorbereitet werden muss und die Menschen folgen ihm aber nach. Und das war das Zweite, wo ich angedockt bin, das steht schon vorher im Text, gleich in Vers 2, viel Volk folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Da habe ich so gedacht, das kann ich total verstehen. Dieses Weil ist nachvollziehbar und zugleich bestürzt es mich, weil was ist denn, wenn die Zeichen dann ausbleiben? Ne, so, das sind so die beiden. Und dann kommt ja nun gerade dieses große Brotwunder noch. Das ist natürlich ein erneutes Zeichen. Kein Wunder, dass sie ihn zum König machen wollen. Also ich merke da, das sind so, da sind meine Augen zuallererst hängen geblieben. Da habe ich auch innegehalten beim Abschreiben und habe so gemerkt, das ist was, wo ich ein bisschen reingehen würde. Ja.
Ja, danke. Schöne Aspekte. Mir ging es auch so, dass ich nochmal so, dass das fünfte Kapitel macht ja nochmal so ganz stark, was ich tue, spricht für mich. Also nicht meine Zeichen oder nicht die Wunder, sondern das, was ich tue, spricht für mich. Ihr glaubt ja sowieso schon nicht auch den Schriften von Mose, so, ne? Und das finde ich so spannend jetzt hier in diesen 15 Versen. Was tut Jesus da eigentlich? Ne? Also was ich tue, spricht für mich. Und ich finde so spannend dieses, dass er die Brote nimmt und dankt von diesem Kind und dass er, also dass dieses Danken so vorne steht. Also er geht nicht zu Gott mit dem Mangel und sagt hier, Gott, du siehst doch diese Situation, hier sind 5000 Männer plus wahrscheinlich noch mal viel mehr Frauen und Kinder. Was ist jetzt zu tun? Und so, sondern er dankt für das, was da ist. Und das finde ich so spannend. Also nicht irgendwie erst irgendwie so diesen Mangel zu Gott zu bringen, wo ich gar nicht sagen will, dass es nicht berechtigt wäre oder nicht zulässig wäre. Das ist natürlich zulässig. Aber es ist so eine Verschiebung der Wahrnehmung, ja. Also nicht erst zu sagen, okay, das reicht sowieso nicht, sondern er nimmt das, was da ist, und dankt. Ja, und das finde ich irgendwie toll. Also, dass man auch irgendwie erstmal dankt für die Menschen, die da sind, dass man erstmal dankt für die Menschen, die mitwirken und mitmachen, als immer nur zu jammern und zu klagen, was alles fehlt und wie viel es noch bräuchte oder so. Ne? Das fällt mir immer wieder bei diesem Text auf und das nehme ich mit. Und gleichzeitig ging es mir diesmal so, dass ich zum ersten Mal so über dieses Kind nachdachte. Also ich habe darüber nichts gefunden. Aber ich dachte, warum ist es wichtig, dass es ein Kind ist? Es hätte ja auch dastehen können, einer oder eine hatte 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Nee, es wird immer gesagt, es ist ein Kind. Und da sind mir natürlich so Sachen wie eingefallen, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, ne? Oder wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das muss in keinem Zusammenhang stehen. Aber ich dachte so, in meinem Wohlstandsleben war immer so meine erste Fantasie, dieses Kind hat das mit Stolz irgendwie an Jesus abgegeben. So, also das war irgendwie froh, die Brote und die Fische Jesus geben zu können und der hat daraus dann irgendwie was gemacht, aber vielleicht war es ja auch ganz anders, vielleicht kannte das Kind Hunger oder die Eltern standen noch daneben und waren irgendwie froh, dass sie das noch hatten und jetzt auf einmal ging das irgendwie an Jesus, also wie hat das irgendwie, also hat man dir das weggenommen oder hat er das freiwillig abgegeben und so, ich dachte vielleicht, muss ich mal weiter darüber nachdenken, wie man diese Geschichte auch nochmal aus dieser Perspektive des Kindes erzählen könnte, ja. Es muss ja auch wirklich das Leben verändert haben, dass du hast dann irgendwie 5 Gerstenbrote und 2 Fische und am Schluss sind alle satt und es reicht für alle. Also irgendwie dachte ich, das ist irgendwie spannend, mal über dieses Kind nachzudenken, ohne dem zu viel Bedeutung zumessen zu wollen, ja.
Naja, wenn du so überlegst, wie Kinder sind, also jeweils meine Kinder teilen wirklich gerne, die geben gerne ab.
Ja.
Das finden die toll, was von dem hergeben zu können, was sie da... Und ich meine, ein Kind mit 5 Broten und 2 Fischen, das wird jetzt natürlich sehr übersättigt sein, wenn es das alleine ist, ne? Also das Volk folgte ihm. Ja, vielleicht ist es dieses Kind, ein Kind von Eltern, die da in der Nähe standen. Das ist natürlich alles Spekulation. Aber ich finde es ganz toll, dieses einfach zu sehen, Kinder geben so gern ab.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das war auch mein erster Impuls, zu sagen, das Kind hat das bestimmt gerne abgegeben.
Ja, das denke ich auch. Aber spannend
oder angstfrei.
Spannend ist doch, dass der Andreas kommt, also der Philippus, also wie soll das gehen? Wir haben also nicht mal 200 Denare reichen, das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig Geld, ohne zu sagen, ob sie das Geld überhaupt hätten. Also ich glaube, Philippus sagt von Anfang an, sorry, ich bin raus, ne, geht nicht. Und Andreas sagt aber, guck mal, er hat schon eine Idee. Er sagt, also wir haben ein bisschen was ist da, ne, so. Ist nicht, dass wir nichts hätten, wenngleich natürlich 5 Brote und 2 Fische für 5.000 einfach wirklich verschwindend wenig sie aussieht. Aber ich finde es toll, dass er das gesehen hat. Also er ist ja sozusagen der Impulsgeber dafür, dass es da was gibt, es ist was vorhanden. Und dann diese Frage, was ist das für so viele? Diese Frage ist so aktuell.
Ja.
So aktuell. Heute Morgen gerade bei der Tagesschau, in der Tagesschau-App wieder, ne, dass wirklich die Menschen weltweit Hunger leiden. In den Häfen in Odessa liegt tonnenweise Weizen rum. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und die Menschen sterben. Es würde für alle reichen, wenn da einer was abgeben würde. Wenn einer aus dieser Geschichte lernen könnte, dieses Teilen, das macht doch so viel aus, was herzugeben von dem, was ich habe. Und es ist ja, habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, das ist eigentlich so eine Unverfrorene. Der Krieg ist furchtbar. Und ich habe dafür keine Entschuldigung. Es gibt nichts, was man mir sagen könnte, kann diesen Krieg entschuldigen, den Wladimir Putin gegen das ukrainische Volk führt. Und obendrauf noch, dass er den Weizen als Geisel nimmt und damit den Westen als Geisel. Das finde ich unfassbar.
Das ist es. Und ich habe da auch drüber auch nachgedacht. Und das ist ja auch genau dieses Ding. Also wir hatten, als wir über Johannes 8 gesprochen haben, da war eine Geschichte, wo am Schluss Rettung steht.
Ja.
Und ich hatte ja von anderen Erzählungen erzählt, wo am Schluss immer Tod und Rettung stand.
Ja.
Und wie gut es tut, dass es am Schluss Rettung steht. Und einfach nur Rettung. Und das ist jetzt eine Erzählung, das ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass es doch am Ende für alle reicht.
Genau.
Es reicht für alle und es würde für alle reichen. Gestern in den Nachrichten kam auch, dass wir jetzt 7,9 Milliarden Menschen sind auf diesem Planeten. Und es würde reichen, wenn wir unsere Schöpfung nicht immer ausbeuten würden, wenn wir nicht diese Ressourcen so verschwenden würden. Es wäre, wie du schon sagst, überhaupt kein Problem, dass diese 7,9 Milliarden Menschen alle satt werden. So, und von daher bin ich da ganz bei dir, dass es so krass ist, was da jetzt nochmal wieder irgendwie vor unseren Augen geschieht. Und dass es genau darum geht. Also wer teilt, wird reich. Teilen macht reich und das Leben wertvoll. So. Und warum tun wir uns Menschen damit so schwer? Und das ist ja das, was Jesus hier tut. Ne? Das, was ich tue, daran werdet ihr mich erkennen. Oder was ich tue, spricht für mich. Er dankt und teilt aus. Das macht er hier.
Genau. Wenn man mal in so einem Pessach-Seder mal gelesen hat, wie der Dank über das Brot sich anhört, das ist total schön, ja? Und wie sowas, wir danken dir, Gott Ewiger, der du den Weizen schufst oder der du das Brot, das Korn schufst, damit wir Brot essen können. Das ist so bewegend, ja, total schön. Aber was dann ja passiert, ist dann in 12b, sie haben die Brocken eingesammelt, die übrig gebliebenen, damit nichts verloren geht.
Ja, genau.
Und das ist mir noch nie aufgefallen. Das kommt ja nachher wieder in 6, also auch im selben Kapitel, dass Jesus sagt, dass niemand verloren geht, den der Vater ihm sendet. Und dieses Verlorengehen ist auch so ein Motiv. Für Jesus soll eben nichts verloren gehen. Nicht mal Brocken von Brot. Und am Ende sind es sogar 12 Körbe voll, die dann diese Menschen weiter über diesen Tag hinaus ja noch ernähren können. Also das eine ist teilen und das andere ist auch sichern. Also auch dafür Sorge tragen, dass die Dinge, die wir haben, die wir teilen, dass sie nicht unter die Füße geraten, sondern dass sie wirklich auch erhalten bleiben. Das hat auch was du eben sagtest, mit Erhalt der Schöpfung oder mit Nicht-Ausbeuten der Schöpfung zu tun. Das zu sehen, dass wir es ist alles da, wenn wir es bewahren würden, hätten wir keine Not. Aber wir sammeln halt die Körbe nicht voll. Wir sammeln die Brocken nicht ein.
Das ist ja so eine Symbolik, dass es wirklich für ganz Israel reicht, ne? Für alle 12 Stämme. Ja. Und ich finde davor aber auch so spannend, alle bekamen so viel sie wollten.
Ja.
Alle bekamen so viel sie wollten. Es wurden jetzt nicht, platt gesagt, die Pommes und die Nudeln abgezählt. Ja? Mhm. Was ja Kinder bei aller Großzügigkeit auch gut können. Ne?
Ja, klar.
Wahnsinnig darauf achten, dass es gerecht zugeht. Ja? Und dann zählst du die kleinen Kringel fürs Müsli ab, so ungefähr. Ja? Also das ist, aber alle bekamen so viel sie wollten. Also wie du hast ja eben auch schon gesagt, das ist dann so ein Schlemmen und jeder hat so viel, wie er wirklich möchte. Also nicht irgendwie Angst haben, dass es jetzt ein bisschen zu viel war und dieser Bissen irgendwie nicht mehr sozial war, sondern alle bekamen so viel sie wollten. Es reicht für alle und mehr noch, es bleibt etwas übrig, das hast du gerade gesagt. Und das finde ich auch so ein starkes Bild. Und viele Exegeten sagen ja, es geht darum, okay, also kann Jesus so einen Lebenshunger stillen? Das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Und ich habe auch darüber nachgedacht, also es gibt ja dieses beides. Man ist übersatt, man ist übersättigt von so vielen Dingen. Und von welchen Sachen bin ich eigentlich satt oder was habe ich satt? Und in welchen Bereichen wird mein Lebenshunger auch irgendwie gar nicht satt? So, ne? Das sind so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt mal von diesem leiblichen Hunger übergeht zu diesen Lebenshungeranteilen, die wir auch haben. Ne? Also wo bin ich noch hungrig und wo bin ich auch einfach zu übersättigt, auch oft von zu viel des Guten. Ne?
Bei unserem ökumenischen Gottesdienst hatte meine katholische Kollegin, die ist also unglaublich starke Exegetin, die hat diese Frage gestellt und hat einfach dann erzählt, es ging ja dann um die Brotrede, ne? In deren Folge dann ja auch die Jahreslosung steht. Und dass Jesus eben wirklich mit der Brotrede sagt, könnt ihr glauben, dass ihr mehr als satt werdet, dass ihr über eure körperlichen Bedürfnisse hinaus volle Zufriedenheit, volle Bedürfnisbefriedigung erfahrt. Und das ist, es ist ja so, sie erleben, und das erschüttert mich an dem Text auch wenn ich es natürlich kenne, erschüttert es mich, dass sie daraufhin Jesus zum König machen wollen, weil er ein Wundertäter ist, einer, der ihnen Essen gibt. Und es geht ja eben um mehr als nur ums körperliche Sattsein. Und es soll eben keine Vertröstung sein. Und das ist der große Spagat, den man, glaube ich, als Predigerin dieses Textes hinbekommen muss, die Menschen mit der Hoffnung zu versorgen, dass es über die körperliche Sättigung hinaus eine Art von Sättigung gibt, die wirklich echte Zufriedenheit, echtes Leben, also Leben in Fülle bedeutet und nicht erst irgendwann im Jenseits, sondern schon jetzt. Das auf der einen Seite eben glaubhaft zu machen, auf der anderen Seite die Menschen nicht zu vertrösten. Das ist, glaube ich, also wirklich eine, man kann diese Geschichte wunderbar erzählen und kann sagen, was Jesus für ein Wundertäter ist. Aber darum geht es genau in der Geschichte nicht. Es geht eben nicht um die Zeichen und Wunder, die er tut. Es geht um etwas, was darüber hinaus, also Jesus weist ja mit seinem Kommen und auch mit diesem Wunder darauf hin, dass Gott eben uns zeigen möchte, es reicht für alle. Es ist entscheidend, dass wir einander wahrnehmen, dass wir achtsam sind mit uns und der Schöpfung, die er uns gegeben hat, dass wir nichts verloren gehen lassen. Es ist also auch, Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken ein, damit nichts verloren geht. Einerseits lässt Jesus nichts verloren gehen, andererseits beauftragt er auch die ihm folgen, nichts verloren gehen zu lassen.
Ja.
Das ist so eine Spannung, damit der Text nicht flach wird und nicht beliebig, muss man diese Spannung, glaube ich, irgendwie aufrechterhalten und versuchen, da die Bedeutung hineinzubringen.
Ja, das ist ja die Klammer zum Wochenspruch, ne? Du bist beteiligt, ne?
Ja.
Und es kommt auf dich drauf an. Ja, das ist für mich auch, du hast es jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, für mich ist das größte Wunder eigentlich, dass da 5000 Männer plus sämtliche Frauen und Kinder vergessen, dass sie essen müssen, und losgehen und glauben, dieser Jesus hat für sie eine Botschaft, der kann sie nähren, ihre Seele nähren, er kann sie heilen wie nie zuvor. Das habe ich so oft gelesen, das letzte Mal, als einer dieser Speisungstexte Perikope war. Wie kommt das eigentlich, dass 5000 Männer und alle, bis auf dieses Kind, vergessen, dass sie essen und trinken müssen oder auf jeden Fall essen? Aber ich glaube, weil sie gehofft haben, dieser Jesus hat was zu sagen, was sie in einer Qualität nährt, ihre Seele nährt und sie heilt wie nie zuvor. Und das ist für mich eigentlich das Wunder. So, also, dass sich da so viele Menschen in Bewegung setzen.
Meinst du, dass sie wirklich gehofft haben? Denn es wird ja, es ist ja im Text, also das haben wir ja jetzt sicher zu besprechen, aber wenn man den Text weiterliest, dann ist ja Jesus sehr kritisch mit seinen Hörern und sagt, ihr glaubt, weil ihr gesehen habt. Ihr wollt aber immer noch mehr, es reicht noch nicht. Ihr seid satt geworden, aber es reicht noch nicht. Ihr wollt noch mehr. Sie bitten ihn ja im weiterführenden Text am nächsten Tag dann, ne, sie folgen ihm, bitten sie ihn ja, gib uns ein Zeichen, dass du wirklich der bist, auf den wir warten. Und dann sagt Jesus, ihr habt jetzt ja doch Wunder gesehen und ihr glaubt immer noch nicht.
Ja, also dieser Umschwung, gebe ich dir recht, der Umschwung im Johannesevangelium, der passiert in Kapitel 5, wo der Entschluss gefallen wird, Jesus muss getötet werden. Und 6, wo dann am Schluss auch die Zerstreuung der JüngerInnen beginnt. Also wo dann, wo das ist ja das auch, dass dann Jesus sich anmaßt zu sagen, ich bin das himmlische Manna. Ich bin das himmlische Manna, was Ewigkeit schenkt. So. Also da passiert natürlich eine Wende in diesem Evangelium, weil natürlich auch sich das zuspitzt auf Kreuz und Auferstehung, keine Frage. Aber dass sich da diese Masse bewegt und hofft, dass oder die es erstmal so dahin zieht zu Jesus Christus, das finde ich schon auch erstmal ein Wunder, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, da steht, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.
Genau.
Ich glaube, dass sie wirklich erstmal vor allem, und das verstehe ich auch, ich bin auch so, erstmal das irdische Wohl im Blick haben. Das muss jetzt erstmal. Und der hat offenbar, verspricht er das, offenbar kann der da was, was bisher keiner konnte. Und wir wissen ja, Heiler gab es damals auch schon. Er ist nicht der einzige Heiler, aber irgendwas Besonderes. Also er macht offenbar sehr viel mehr, sehr viel besser als die anderen Heiler.
Genau, den besten Wein auf der Hochzeit. So. Und jetzt alle satt, genau. Also ja, dass die da jetzt nicht hingezogen sind, um einen spirituellen Guru zu finden. Das glaube ich auch nicht, sondern das, natürlich ging es ihnen um das Wohl. So ehrlich müssen wir ja auch sein, dass die Menschen immer erstmal dorthin gehen, wo sie sich versprechen, dass es für sie dann ein besseres Leben sich darstellt. Also wir predigen diesen Text ja auch am 31. Juli. Da wird ja zu Recht auch daran erinnert, dass am 31. Juli vor 90 Jahren die NSDAP zum ersten Mal die stärkste Partei wurde. Und das, obwohl klar war, dass sie einen Kriegswunsch hat. Es war klar um ihre antisemitistischen Züge. Es war klar, dass sie demokratiefeindlich sind. Aber sie haben halt Arbeit versprochen und sie haben Ansehen versprochen und wollten Deutschland wieder groß machen. Ach, wie ich diesen Satz liebe, ja. So, aber man hat es in Kauf genommen. Ja. Man hat es in Kauf genommen, weil man natürlich erstmal will, dass es einem selber gut und besser geht. Und darum kann ich das diesen 5000 Männern plus Frauen und Kindern auch nicht zur Last legen. Ich finde es nur trotzdem erstaunlich, dass Jesus da erstmal diese Bewegung in Gang setzt. Ja?
Absolut.
Und am Schluss, wie durch ein weiteres Wunder, überhaupt den Rückzug hinbekommt. Das ist ja auch so, wie hat er das geschafft? Sich da.
Naja, wir waren alle im Fresskoma.
Im Suppenkoma. Ja.
Ja,
ja,
das
klar, Gott.
Das, natürlich.
Also, du meinst die Kraft der Kohlenhydrate.
Okay. Ja, genau. Hast du schon mal 5 Brote gegessen? Da bist du aber auch satt, sag ich dir.
Gerste.
Ja. Wir müssen mal zum Ende kommen, befürchte ich.
Ja. Genau. Das heißt, was ist das Evangelium? Was wirst du predigen? Was weißt du schon?
Sehr wahrscheinlich werde ich das stark machen, dass das Passa nah war. Also dieses Fest, dieses unglaublich große Fest. Und dann dieses, es reicht für alle. Also die Frage, was ist das für so viele? Es reicht für alle. In Verbindung mit, damit nichts verloren geht. Niemand soll verloren gehen, denn der Vater mir sendet. Nichts soll verloren gehen, was vorher ausgegeben wurde. Das finde ich total bewegend. Da wird es so, glaube ich, hingehen. Also, dass Gott einfach nicht will, dass irgendetwas und irgendjemand verloren geht. Das ist ein erklärter Wille.
Das klingt gut.
Und du? Tell me.
Ja, ich denke, wird eine Menge mitschwingen von dem, was du gesagt hast. Aber ich glaube, so dieser erste Step noch zu sagen, also danken für das, was da ist und das Gott hinhalten und auszuteilen.
Ja.
Und zu hoffen, dass Gott es mehrt. Dass Gott es mehrt, indem wir teilen. Und ich finde, das ist wirklich auch so ein geistliches Geheimnis, dass wenn man gibt, dass man dann nie weniger hat, sondern eigentlich ja wirklich immer mehr. So, also ich finde, von dem, was man gibt, davon ist man noch nie zu kurz gekommen, sondern eher im Gegenteil, das macht das Leben reich und wertvoll.
Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten in meine Scheunen und prüft mich, ob ich nicht Segen in Fülle bei euch ausgießen werde.
Ja, und das scheint mir ein wahrer Vers zu sein. Ja, der ist ja auch gut, wenn es in der Bibel auch wahre Verse gibt.
Ja, genau.
So, ich danke dir sehr. Ach, ich hätte noch so viel zu sagen, aber es muss für heute reichen.
Danke dir.
Genau. Wir wünschen allen, die uns hören, alles Liebe, viel Inspiration. Hoffen, dass was zum weiter drüber nachdenken dabei war und dass irgendwas gut und wertvoll und wichtig war und freuen uns auf das nächste Mal.
Na, und vielleicht habt ihr ja Lust, uns zu erzählen, was euer Evangelium in diesem Text ist.
Genau.
Das wäre cool.
Das wäre ziemlich cool.
Ja, okay. Na dann, bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.